Was soll ich nur anziehen? Ein buntes Kleid? Ein strenges Kostüm? Einen dunklen Hosenanzug? Ich kann mich nicht entscheiden, denn eigentlich trage ich nur noch sehr selten Hosen, nachdem ich mit großem Erstaunen zunehmend feststellen musste, dass wir fortschrittlichen, modernen Frauen kaum noch Röcke oder Kleider anziehen. Hosen sind ja viel bequemer, oder? Manchmal schon, wenn sie schön weit sitzen. Aber sie unterscheiden uns noch weniger von den Männern. Außerdem trifft das Argument der Bequemlichkeit nicht zu, denn auch in Röcken kann man sich durchaus wohlfühlen. Also, wer hindert mich daran, welche zu tragen? Aber heute finde ich einfach nicht das Richtige. Vielleicht hätte ich doch noch einmal loslaufen und mir etwas Neues aussuchen sollen, aber dann hätte ich wieder unter die Leute gemusst. Und das fällt mir leider immer noch ziemlich schwer. Mein Mann meint, ich solle aufpassen, dass es nicht zur Macke wird. Schließlich müsste ich eines schönen Tages irgendwann doch wieder das Haus verlassen und hinausgehen können, ohne gleich unter Verfolgungswahn zu leiden. Er kann sich freuen, denn der Tag ist heute gekommen. Ich gehe zu Kerner. Endlich habe ich auch über meine Garderobe entschieden. In letzter Sekunde schnappe ich mir meine Lieblingsjeans, Rock hin oder her, und ziehe eine cremefarbene Designerjacke vom Bügel, die von Claudia Carpendale, der Ex-Ehefrau des südafrikanischen Herzensbrechers Howard Carpendale, entworfen wurde. Das Teil hat lange Armstulpen, die die Hälfte meiner Hände bedecken. Ein hoher Stehkragen reicht mir bis ans Kinn. Und als ich die hohen Lederstiefel unter die Jeans stopfe, stutze ich plötzlich. Denn ich registriere, dass es in Wirklichkeit eine Rüstung ist, die ich gerade anlege. Versuche ich, mich unverletzbar zu machen? Die Klamotten jedenfalls sind schon mal ein guter Schutz. Ich bin zufrieden. Eine befreundete Familie holt mich ab. Sie werden zur Sendung mitgehen und sind als Publikumsgäste angemeldet. Wir trinken noch kurz etwas zusammen. Meine Mutter küsst mich auf die Stirn und wir fahren los. Am Telefon spricht mir mein Mann von unterwegs Mut und Kraft zu und meint, ich würde das schon schaffen. Wir fahren in einem großen, dunklen Mercedes-Bus, denn die Familie hat drei Kinder, die wiederum einige Freunde mitgebracht haben. Die jungen Leute wollen den Comedian Mario Barth live sehen und sind nicht etwa meinetwegen mitgekommen. Ihre Eltern allerdings schon. Ich bin heilfroh darüber. Es dauert nicht lange und wir stehen vor dem stattlichen Studiokomplex in der Hamburger Nobelgegend Rotenbaumchaussee, an dessen Fassade riesige Lettern mit dem Namen des Moderators angebracht sind. Wenige Meter von hier entfernt liegt übrigens das Hauptgebäude des Norddeutschen Rundfunks, meines ehemaligen Arbeitgebers. Ein kleiner Stich durchzieht mich, denn noch schmerzt die Erkenntnis, dass diese Türen für mich vermutlich für alle Zeiten geschlossen bleiben werden und ich nicht mehr dazugehöre. Einige Sicherheitskräfte bewachen den Nebeneingang der imposanten Kernerschen Produktionsstätte, den wir benutzen sollen. Aufnahmeleiter und Redaktionsassistentinnen eilen uns entgegen. Die meisten tragen sogenannte Headsets, kleine Kopfhörer, durch die sie kontinuierlich mit der Produktionsleitung oder auch der Redaktion verbunden sind. Viele von ihnen haben dicke Mappen dabei, in denen unter anderem der Ablaufplan der Sendung steht und in die sie unentwegt hineinschauen. Ständig erhalten sie Kommandos, die unter den Kopfhörern vernehmlich herausquellen und die sie für ihr Gegenüber meist seltsam abwesend erscheinen lassen. Die ganze Atmosphäre ist hektisch. Der Anstrich der Wichtigkeitsstufe hoch ist unverkennbar. Meine Freunde werden in Richtung Studio geführt. Mich geleitet eine junge, hübsch aussehende Producerin in die Maske. Die Kerner-Redaktion genießt in Fachkreisen den Ruf, vorzugsweise ausgesprochen gut aussehende Mitarbeiterinnen zu beschäftigen. Warum? Auf jeden Fall soll der Moderator ein Ästhet sein, heißt es. Am Nebentisch wird gerade Senta Berger geschminkt. Ich mag sie sehr. Fast bin ich ein Fan von ihr. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass Frauen auch würdig älter werden und trotzdem schön bleiben können. Und klug. Wir kennen uns persönlich. Senta Berger war zu Gast bei Hermann und Tietjen. Außerdem hatte ich ihr vor einigen Jahren einen persönlichen Brief geschrieben mit der Bitte um ein Vorwort für mein Buch »Vom Glück des Stillens«. Das war eine ziemlich naive Idee von mir gewesen. Hatte ich doch tatsächlich geglaubt, dass sie an dem Gedanken Gefallen finden könnte. Sie sprach in der Öffentlichkeit schließlich immer so nett über ihre Söhne. Leider hatte ich nicht einmal eine Absage von ihr erhalten. Diese Erinnerung schießt mir auf einmal durch den Kopf, während ich ihr die Hand reiche und sie begrüße. Sie ist nicht unfreundlich, als sie den Gruß erwidert, das wäre wirklich falsch ausgedrückt, aber distanziert wirkt sie auf mich, etwas kühl. Auch gut, schließlich bin ich nicht hierher gekommen, um Freundschaften fürs Leben zu schließen. Die Maskenbildnerin ist mir bekannt. Sie nickt mir freundlich zu, als sie mein Haar aus der Stirn nimmt und es mit einer Klemme befestigt. Ich schließe die Augen und versuche abzuschalten und Kraftreserven aufzubauen. Dazu bete ich leise und bitte um Beistand von oben für die kommenden 2-3 Stunden. Merkwürdig, es waren mir viele Szenarien durch den Kopf gegangen in den letzten Stunden, was alles geschehen könnte in dieser Sendung. Ich war aufgeregt, konnte in der vergangenen Nacht kaum schlafen. Doch jetzt werde ich ruhig. Fühle die vertrauten Himmelsströme in mir und weiß, dass die Dinge genau so laufen werden, wie sie laufen sollen. Die Türe öffnet sich und die Kostüm- und Garderobenfrau erscheint, eine junge, hübsche Person, die mir ebenso bekannt ist. Im letzten Jahr, als ich bei Johannes B. Kerner zu Gast war, hatte sie meine Jacke aufgebügelt. Damals war sie hochschwanger gewesen und ich hatte ihr eben genau jenes Stillbuch geschickt, das ohne das Vorwort von Frau Berger auskommen musste. Jetzt kommt die junge Frau auf mich zu, bedankt sich mit freundlichen Worten dafür und berichtet, dass sie das Kleine etliche Monate über gestillt habe. Ich freue mich darüber sehr und schaue zu Frau Berger hinüber. Sie zuckt mit keiner Miene. Wahrscheinlich hat sie längst mein ungewöhnliches Anliegen, das schließlich schon einige Jahre zurückliegt, vergessen. Kurz darauf verlässt die große Schauspielerin die Maske und der Stuhl wird von einem neuen Gast eingenommen, von der ehemaligen TV-Moderatorin Margarete Schreinemakers. Sie begrüßt mich auffällig freundlich, wirft sich in den Schminkstuhl und redet los. Wir kennen uns seit nunmehr fast 20 Jahren, denn wer einmal zur großen, wichtigen Fernsehfamilie gehörte, dessen Wege kreuzen sich im Laufe der Zeit auf so mancherlei Festivitäten und anderen Gelegenheiten regelmäßig. Unser Verhältnis ist nie ein besonders herzliches gewesen. Um ehrlich zu sein, war sie mir immer eine Spur zu laut und zu derb. Eine Sache allerdings lässt mich stutzig werden. Merkwürdigerweise war Margarete Schreinemakers für die Sendung 4 Wochen zuvor, aus der ich kurzfristig wieder ausgeladen worden war, ebenso vorgesehen gewesen und stand dann plötzlich gleichfalls nicht mehr auf der Gästeliste. Nun hatte man sich anders entschieden und mich wieder eingeladen und prompt ist auch Frau Schreinemakers wieder auf dem Tagesplan. Zufälle gibt es. Ich weiß zu jenem Zeitpunkt nicht, dass sie die Funktion der Eva-Hermann-Basherin einnehmen wird, die in der bevorstehenden Sendung als mein Gegenpart auftreten soll, um es gelinde auszudrücken. Frau Schreinemakers liegt in ihrem Schminkstuhl und plappert und plappert. Ich hätte lieber noch etwas Ruhe und antworte auf ihre Fragen eher einsilbig. Das macht ihr jedoch anscheinend nichts aus, denn es gibt noch einige andere Menschen im Raum, die auf jeden Fall ansprechbar sind, wie ihre Maskenbildnerin oder auch jene, die mich gerade fertig schminkt. Das ungute Gefühl in mir, das sich seit einigen Minuten als leicht bohrender Druck im oberen Magenbereich bemerkbar macht, wächst. Es liegt etwas in der Luft, was ich nicht beschreiben kann. Zunächst schiebe ich es auf den Umstand, dass viele Leute hier mit Sicherheit jetzt davon ausgehen, dass ich eine Narzisse sei. Ein Gefühl, an das ich mich mit Sicherheit niemals gewöhnen werde und will.